Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann beginnen wir mit der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ankündigungen sind mir nicht signalisiert worden. Dann steigen wir direkt in die Fragen ein. Die erste Frage hat Frau Hasenkamp. Es geht ums Thema Bundespräsident im weiteren Sinne. Und das ist schon das falsche Mikro. Guck, da. So, und jetzt habe ich es auch. Danke. Immer noch nicht.
Jetzt noch eins.
So, ich lerne das noch. Entschuldigung. So, jetzt geht's los. Sorry.
Ich wollte fragen, der Bundespräsident hat sich ja nicht nur zum Thema AfD geäußert, sondern auch zum Thema Social Media. Und er hat sozusagen ausdrücklich aufgerufen, ein Social Media Verbot, Einschränkungen, insbesondere für Jugendliche, nicht aus dem Blick zu verlieren. Jetzt wollte ich mal fragen, wo wir bei dem Thema stehen.
Die Frage geht an.
Du Hummel, ich schätze mal Familie und Justiz.
Dann fangen wir vielleicht mit Justiz an.
Ich will an die BfW-Wirtschaft fragen. Sie können gerne Familie nehmen.
Ist egal. Wer möchte?
Ja.
Ja?
Vielleicht darf ich nur korrigierend ein wenig hinweisen darauf, dass der Bundespräsident zu Extremismus gesprochen hat. Er, glaube ich, hat keine Parteien explizit benannt.
Ja, ja, das war jetzt meine Interpretation, die aber, glaube ich, eindeutig ist.
Korrekterweise dargestellt wissen.
Sind Sie so freundlich, wiederholen Sie noch mal Ihre Frage, bitte.
Der Bundespräsident hat in seiner Ansprache gestern auch das Thema Social Media und die Gefahren, die von Hass und Hetze und allem, was wir hier oft besprochen haben, für die Demokratie ausgehen, genannt und hat auch ausdrücklich dazu aufgerufen, die Frage eines Social Media Verbots, einer Einschränkung, insbesondere für Jugendliche, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und die Debatte hatten wir ja schon mal im Sommer. Jetzt wollte ich fragen, wie wir da gesetzestechnisch stehen.
Also wie Sie ja wissen, gibt es jetzt seit Herbst die Expertenkommission, die wir als Bundesbildungs- und Familienministerium eingesetzt haben zu diesem Thema. Das wird da ganz evidenzbasiert beleuchtet durch diese Expertenkommission, das Thema, unter anderem auch die Fragestellung. Also wir sind sehr froh, dass der Bundespräsident da appelliert. Wir sind da sehr sensibilisiert und wir erwarten im nächsten Sommer konkrete Handlungsempfehlungen dieser Expertenkommission, wie man mit den Fragen Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt umgehen kann, unter anderem auch Fragestellungen, wie geht es weiter mit den Fragen von Altersverifikation, ab wann sollen Kinder und Jugendliche welche Inhalte in den sozialen Netzwerken konsumieren können. Ich bitte da um Verständnis, dass ich da jetzt inhaltlich natürlich den Ergebnissen dieser Expertenkommission nicht vorgreifen kann.
Brauchen Sie noch ein anderes Ministerium, Frau Hasenkamp, oder ist beantwortet? Ist beantwortet, danke. Dann bleiben wir beim Herr Rinke. Das ist irgendwie habe ich es noch nicht so ganz drauf heute. Links daneben, sagt Frau Kock. So, danke. Guck mal, läuft doch.
Dankeschön. Direkt anschließend, Herr Cornelius, vielleicht können Sie uns sagen, wie offen denn der Bundeskanzler für Altersbeschränkungen zum Beispiel ist. Also es geht ja einerseits um die Regulierung von Plattformen, aber dann eben auch Altersbeschränkungen wie Australien oder andere Länder, die mittlerweile eingeführt haben.
Der Bundeskanzler hat sich in dieser Debatte nicht festgelegt. Er wartet auf die Ergebnisse der Kommission. Natürlich verfolgt die Bundesregierung diese auch öffentliche Debatte um die Nutzung sozialer Medien sehr intensiv, weil sie eine immer größere Wirkung hat, auch auf die Informationsverhalten der Öffentlichkeit. Und insofern ist das eine sehr, sehr wichtige Debatte. Und ich glaube, den Bundespräsidenten nicht falsch zu interpretieren, wenn er auch exakt in diese Richtung appelliert hat, hier eine sehr breite und ergebnisoffene Debatte zu führen.
Darf ich kurz nachfragen, teilt er denn auch die Analyse des Bundespräsidenten, dass die sozialen Medien Hass und Gewalt schüren?
Die Äußerungen des Bundespräsidenten werden jetzt nicht weiter kommentiert vom Bundeskanzler. Die Rede war insgesamt wichtig, sie war ein wichtiger Beitrag zu einem historischen Tag und hat sicherlich eine große Verbreitung verdient.
Dann noch weiter Bundespräsident Herr Berndt hat eine Frage.
Ja, der Herr Bundespräsident hält eine Grundsatzrede und ich wollte mal nach dem Publikum fragen. Also Herrn Cornelius habe ich gesehen im Publikum, aber sonst leider keinen einzigen Minister in der Runde. Oder habe ich das übersehen? Waren die Ministerinnen und Minister nicht eingeladen? Hatten sie keine Zeit? Hatten sie keine Lust? Oder wie kommt das?
Das müssen Sie das Bundespräsidialamt fragen. Über die genauen den Einladungsverteiler kenne ich nicht. Aber ich habe Vertreter der Parteien gesehen, Vertreter der Gesellschaft, der breiten Öffentlichkeit. Also ich glaube, der Bundespräsident hat einen großen Querschnitt der Bevölkerung eingeladen. Außerdem wurde die Rede ja übertragen. Also sie ist niemandem verborgen geblieben.
Aber ist es nicht schade, dass kein Minister anwesend war?
Möglicherweise waren Minister nicht eingeladen, aber wie gesagt, fragen Sie das Bundespräsidialamt und ich glaube nicht, dass die Zahl oder dass das Publikum darüber entscheidet, welche Bedeutung eine Rede hat. Ich habe eben gesagt, es war eine sehr wichtige Rede, die auch in der Bundesregierung sehr aufmerksam mitverfolgt wurde und auch als sehr wichtigen Anstoß in einer zentralen Debatte über Extremismus verstanden wird.
Dann eine Frage noch zu dem Thema von Herrn Jessen.
Ja, Herr Cornelius, dass Sie Augen- und Ohrenzeuge aus der ersten Reihe waren, wurde eben schon erwähnt, weil Sie sagten, der Bundespräsident habe über Extremismus gesprochen, aber nicht über die AfD. Da, wo er konkret wurde, wie nämlich mit Parteien umzugehen sei, waren die Inhalte aber alleine anwendbar gegenwärtig auf die AfD. Oder kennen Sie eine andere Partei, über die im Moment eine Verbotsdebatte oder Verbotsantragsdebatte läuft oder über das, was er kritisierte, als Umgang im Parlament anzuwenden wäre?
Herr Jessen, Sie wissen, dass es mir nicht ansteht, die Rede des Bundespräsidenten zu interpretieren. Ich bin der Sprecher der Bundesregierung und dass die Rede des Bundespräsidenten für sich steht. Ich halte die Rede für sehr gut kalibriert, für sehr fein ziseliert und insofern verweise ich auf den Text und stelle die Interpretation der Inhalte Ihnen anheim.
Sie haben aber selber eine Interpretation gegeben. Die Frage der Kollegin war in Bezug auf die AfD und Sie sagten, naja, darüber habe der Bundespräsident ja nicht gesprochen. Der Inhalt seiner Rede, und das war die Frage, interpretieren Sie den anders? Das bezieht sich auf Ihre vorherige Antwort. Können Sie denn anders interpretieren als sehr direkt auf die AfD bezogen?
Ich meine mich zu erinnern, dass der Bundespräsident keine Partei beim Namen genannt hat.
Dann noch eine Frage zu dem Thema von Herrn Packhoff.
Ja, vielen Dank, Jonathan Packhoff von The Pioneer. Nochmal dazu, Sie haben gesagt, die Rede wurde aufmerksam verfolgt. Hat es denn einen Einfluss auf die Haltung des Bundeskanzlers? Also verändert die sich jetzt, was mögliche Parteienverbote angeht?
Ich glaube, dass der Bundespräsident eine enorm wichtige Rolle hat in der Führung oder in der Setzung solcher Themen, dass er den politischen und auch rechtlichen Rahmen absteckt. Und diese Rede war zeichensetzend eben für den Rechtsrahmen, in dem wir uns als Demokratie bewegen. Er hat Sorgen angesprochen, die viele Menschen in diesem Land bewegen. Und insofern kann ich nur noch mal darauf verweisen, dass diese Rede für sich steht und es lohnt, sie nachzulesen. Wer es noch nicht getan hat.
Zusatz?
Und ganz konkret, wie steht der Bundeskanzler zu einem möglichen Parteienverbot der AfD?
Zum Parteienverbot der AfD ist alles gesagt, was zu sagen ist. Dazu gibt es momentan für den Bundeskanzler keinen Anlass, neue Stellung zu beziehen.
Weitere Fragen zum Bundespräsidenten sehe ich jetzt nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn Blank, der eine Frage hat zu Frau Merkel und ihrer Israel-Reise.
Ja, das Mikrofon läuft. Herr Cornelius, die Altbundeskanzlerin bekommt heute in Israel eine neue Ehrendoktorwürde. Hat sie auch einen Termin beim Ministerpräsidenten Netanyahu und ist die Reise oder der Termin bei Herrn Netanyahu mit dem Kanzleramt abgesprochen?
Mir ist kein Termin bekannt, das müssten Sie im Büro der Bundeskanzlerin AD nachfragen.
Aber gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn die Altbundeskanzlerin einen Termin bei Herrn Netanyahu hätte, dass es das Kanzleramt interessieren würde?
Wenn dann Fragen, kennen Sie meine Vorliebe für. Da ich es nicht weiß, hat das Bundeskanzleramt dazu auch.
Also um es nochmal festzuhalten, es ist nichts abgesprochen worden und Sie kennen auch keinen Termin.
Ich kenne keinen Termin.
Danke.
Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Weitere Fragen zu diesem Thema haben wir nicht. Dann würde ich sagen, Herr Blank, machen Sie gleich weiter.
Oh ja.
Das geht vermutlich ans Auswärtige Amt, Regierungsliga?
Nein, das geht ins Verteidigungsministerium,
Regierungsliga. Ganz falsch, dann machen wir das Verteidigungsministerium.
Flugbereitschaft der Bundeswehr. Der Außenminister wollte ja am Samstag mit dem A350 nach Lateinamerika fliegen. Das ging nicht, weil was kaputt war. Können Sie erklären mittlerweile, was kaputt gewesen ist und warum nicht in der Frist der Zeit, es wurde offensichtlich am Freitagabend festgestellt, der Mängel, bis am Samstagmittag, wenn abgeflogen werden sollte, ein anderer Regierungsflieger zur Verfügung stehen konnte.
Die technischen Details liegen mir nicht vor. Da gucke ich mal, ob ich noch was nachreichen kann in Direkt-PK. Direkt. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich die Bereitstellung der Luftfahrzeuge in Absprache mit den Bedarfsträgern, also das Auswärtige Amt, durchführen. Wir hatten natürlich an dem Wochenende davor danach eine ganze Menge von Flugbetrieb. Das haben Sie anhand der Regierungstermine nachvollziehen können. Also steht auch nicht immer dann sofort eine Maschine im sogenannten Hot-Spare- oder Spare-Bereich bereit. Und wenn dann zum Beispiel beim Check der zweiten Maschine auch Unregelmäßigkeiten auftreten, steht die Flugsicherheit immer an erster Stelle. Das ist einfach eine Maxime von uns, eine Maxime von allen mir bekannten Fluglinien. Und deswegen war es in dem Moment nicht möglich, über die Flugbereitschaft im Grunde adäquaten Satz bereitzustellen. Und den Rest der Reisemodalitäten muss das Auswärtige Amt erläutern, weil dann immer der Bedarfsträger spricht. Aber wir haben für unsere Aufgabenspektren in den letzten Monaten äußerst geringe Ausfallzahlen gehabt, was für die Flugbereitschaft spricht, was für die Truppe spricht, für die fliegende Besatzung, für die technischen Crews. Sowas kann passieren, sowas ist nicht schön, sage ich ganz ehrlich, das sollte nicht passieren. Aber wenn wir die Wahl haben zwischen wir fliegen mit einem Flugzeug, wo vielleicht ein unklarer technischer Sachstand besteht, oder wir setzen die Flugsicherheit an oberste Stelle, muss immer die Flugsicherheit Vorrang haben. Und das war in dem Fall.
Also Sie haben jetzt sehr viel gesagt, deswegen erlaube ich mir auch eine Nachfrage. Ja. Es ging ja um einen A350, an dem was kaputt war. Ja. Dann haben Sie eben gesagt, wenn ein Check ergibt an dem zweiten Flugzeug, das war aber kein Hotspare, weil ein Hotspare stand ja gar nicht für den Flug zur Verfügung. Genau. Wenn aber ein Check ergibt, dass an dem zweiten Flugzeug, das dann vielleicht in Erwägung gezogen wird, auch was kaputt ist, dann könne man nicht fliegen. Nun haben Sie ja auch darauf Bezug genommen, dass davor der Bundespräsident in Afrika war. Der war schon wieder zurückgekommen, auch mit dem A350. Man hätte möglicherweise auch eine A320 nehmen können oder 321. Warum ging das nicht?
Wie ich gerade gesagt habe, technische Details sind mir nicht bekannt. In der Flugbereitschaft arbeiten 24/7, also 24/7 arbeitet eine Crew daran, immer die Luftfahrzeuge für die Bedarfsträger bereitzustellen. Da werden alle Optionen durchdacht, auch die Option, die Sie gerade durchgesprochen haben. Wenn in dem Moment eben als Beispiel, nur Beispiele, Crews auf einem gewissen Muster abgeflogen sind, weil vorher viele Flugaufträge waren, oder ein anderes Muster, was eben nicht Hotspare steht, was eben nicht schon durchgecheckt ist, was eben gecheckt werden muss in dem Fall, dann eben nicht zur Verfügung steht aus einem anderen technischen Defekt, dann kommt es zu diesem Fall, der nicht gut ist, aber der eben passieren kann, weil die Technik, weil die Flugsicherheit immer an erster Stelle steht. Ich probiere noch was technisch zu erfragen. Und wenn ich noch was habe, reicht es auf jeden Fall nach.
Darf ich noch eine Frage? Außergewöhnlicherweise, sonst melde ich mich noch mal. Es gab ja eine Crew, die hätte fliegen können, zumindest einen A350. Und soweit ich weiß, sind etliche Crews, die A350 fliegen, auch zugelassen auf A320. Warum ist diese Crew dann nicht genutzt worden? Und tatsächlich muss ja zwischen Freitagabend 22 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr auch eine andere Maschine irgendwie zur Verfügung stehen können, eine A320. Also warum, das war ja dann quasi 12 Stunden irgendwie, da erwarte ich, oder da könnte man vielleicht damit rechnen, dass in dieser Zeit dann eine Maschine zur Verfügung gestellt wird.
Ich erlaube mir keine weiteren Spekulationen über die Zusammenstellung der Flugbereitschaft. Ich wage auch, dass das von der Schreibtischperspektive, die wir jetzt haben, einfach so zu tun ist, wie Sie gerade sagen. Es mag eine Crew bereitgestanden haben. Wie gesagt, dort arbeiten 24/7 sehr gut geschulte Leute mit jahrelanger Erfahrung im Bereich parlamentarischen Flugbetrieb und sehen alle Optionen, die zur Verfügung stehen. Und wir sagen nicht einfach einen Flug an den Bedarfsträger ab, weil wir denken, es gibt keine Option, sondern wir haben sehr genau und sehr gewissenhaft geprüft, selbstverständlich, wie wir es bei allen Bedarfsträgern der Bundesregierung und des parlamentarischen Bereichs übrigens außerhalb der Bundesregierung auch tun.
Dann hat Herr Wild noch eine Frage zu dem Thema.
Ja, auch zu diesem Thema, und zwar an Herrn Hinterseher, wenn möglich. Wie beurteilt denn der Außenminister selbst die Situation, dass er halt nicht mit dem Regierungsjet fliegen konnte, sondern Linie nehmen musste, und hatte das zur Folge, dass das Programm dann geändert werden musste? Möglicherweise, weil man später ankam als geplant.
Ich glaube, der Minister hat sich selbst auch auf sozialen Medien dazu geäußert, und zwar dahingehend, dass wir immer ans Ziel kommen. Das haben Sie gesehen, und wir stellen uns natürlich darauf ein, und dass die Sicherheit oberste Priorität hat, das ist natürlich das Allerwichtigste in so einer Situation. Und alles andere, damit können wir umgehen, und der Programmablauf ist dadurch auch nicht weiter beeinträchtigt worden.
Nachfrage, also immer ans Ziel kommen, stimmt ja nicht ganz. Also ich kann mich an Reisen von Frau Baerbock erinnern, die endeten in, ich glaube, in Abu Dhabi. Und dann haben sie unverrichtete Dinge wieder abgebrochen, diese Touren. Inwieweit glaubt denn der Minister, dass es auch dem Ansehen Deutschlands im Ausland vielleicht schadet, wenn Minister regelmäßig dann auf Linie angewiesen sind?
Ich glaube, dazu ist erstens alles gesagt vom Kollegen des Verteidigungsministeriums, und zweitens ist es ja auch erstmals jetzt der Fall in dieser Zusammensetzung, in diesem mit unserem Minister. Insofern steht mir da ein Urteil in diese Richtung überhaupt nicht zu.
Aber nicht, dass die Formulierung stimmt, dass Minister regelmäßig auf Linie angewiesen sind. Das ist nicht der Fall.
Herr Blank,
es tut mir für alle leid, die umbuchen mussten. Wir werden uns bemühen, dass diesen einmaligen Vorfall nicht.
Gut, Herr Blank.
Ja, dann noch eine Frage ans BMVG für den Fall, dass Sie eben noch nachschieben können. Lässt sich auch klären, warum denn nicht eine etwas größere Maschine als eine Global nachgeführt werden konnte, um den Minister und auch gegebenenfalls sein Protokoll weiterzufliegen?
Die Nachführung oder die Ersatzgestellung erfolgt immer eng abgestimmt mit dem Bedarfsträger und was wir gerade zur Verfügung haben, aufgrund des Gesamtpaketes parlamentarischer Flugbetrieb, der davor, währenddessen danach sein kann. Und darüber gibt es gar nicht mehr zu sagen. Die bestmögliche Lösung wurde gezogen.
Eine Nachfrage an den Sprecher des Auswärtigen Amts. Also das Auswärtige Amt hat gar nicht versucht, eine etwas größere Maschine als eine Global dann als Nachschiebemaschine zu bekommen, so wie ich das verstehe.
Das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten. Falls es dazu aber eine Nachlieferung geben sollte, könnten wir das tun.
Gerne nochmal Mikro,
bitte. Bitte?
Ja.
Danke.
Das habe ich auch so nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass das nur über eine Globe gesprochen wurde. Ich habe gesagt, es wurden die Optionen, die da sind, auf den Tisch gelegt. Und zwischen den Häusern wird immer die bestmögliche Lösung abgestimmt zur Verfügung gestellt.
Gut, dann schließen wir das jetzt ab. Danke. Es gab Fragebedarf zum Thema Uiguren-Abschiebung. Herr Fechtner, beginnt bitte.
Genau. Vielen Dank, Herr Fechtner, DTS. Frage an das BMI. In Niedersachsen hat es eine Abschiebung einer Uigurin nach China gegeben. Wie ist denn allgemein die Position der Bundesregierung zu Abschiebungen von Uiguren?
Das müsste ich Ihnen nachreichen, das habe ich nicht parat.
Es gab noch eine zweite Frage aus dem Saal, glaube ich, angemeldet. Hat sich erledigt zum Thema Uiguren? Ja? Muss ich wieder gucken. Das müsste dieses sein.
Also ich meinte, das hat sich erledigt.
Hat sich erledigt, okay. Alles klar, vielen Dank. Dann liefern wir das nach. Dann haben wir noch eine Frage. Herr Fechtner, machen Sie gleich weiter zum Thema Bahn.
Ich hätte auch sonst noch eine zu den afghanischen Flüchtlingen in Pakistan. Das würde jetzt thematisch auch passen.
Machen Sie erst die Bahn, dann schieben wir okay. Das gleich nochmal
nach. Okay, an das BMV eine Frage zu möglicher Bahnkonkurrenz. Denn einem Medienbericht zufolge soll neben der italienischen Staatsgesellschaft FS auch das Eisenbahnunternehmen Italo auf den deutschen Fernverkehrsmarkt drängen. Kann der Konzern mit ihrer Zustimmung für langjährige Verträge für den Eisenbahntrassenzugang rechnen?
Was ich Ihnen zu dem Thema sagen kann, ist, dass sich die Bundesregierung, nachdem der deutsche Schienenmarkt bereits seit der Bahnreform vollständig für den Wettbewerb auch geöffnet ist, intensiv auf der europäischen Ebene auf den Abbau noch bestehender Marktzugangs- und Wettbewerbshindernisse im europäischen Schienenpersonenverkehr einsetzt. Also alles, was den Wettbewerb fördert, ist aus Kundensicht zu begrüßen.
Nachfrage. Spielt die Nationalität der neuen Bahnchefin Ihrer Meinung nach eine Rolle für das plötzliche Interesse der Italiener?
Den Kontext verstehe ich nicht.
Ob die Nationalität der neuen Bahnchefin einfach eine Rolle spielt, ob es da einen Zusammenhang gibt, dass die Italiener eben jetzt vielleicht denken, die Möglichkeiten stehen besser, um den Vorstoß zu ermöglichen.
Den Zusammenhang sehe ich nicht, tut mir leid.
Weitere Fragen zum Thema Bahn haben wir nicht. Dann machen wir weiter mit Frau Hasenkamp zum Thema Wehrpflicht.
Wehrdienst, genau. Frau Wehrdienst. Teichmann, noch mal bitte. Es gibt Organisationen, zum Beispiel die Caritas, die sehr darauf drängen, dass quasi im Zuge der jetzt anstehenden Gesetzesveränderungen auch die Informationsmöglichkeiten für zivile Dienste gestärkt werden. Und die setzen sehr darauf, dass Sie dort noch Verbesserungen im Gesetz erreichen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie Sie die augenblickliche Aufstellung beurteilen und ob Sie tatsächlich noch versuchen, dort verbesserte Informationsmöglichkeiten für junge Menschen einzubauen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wie Sie ja wissen, ist dieser Gesetzentwurf noch in der Debatte. Und ja, diese Fragen stehen im Raum und da wird auch dazu gesprochen. Aber hier an dieser Stelle kann und vermag ich auch nicht, näher darauf einzugehen, welche Ergebnisse das am Ende haben kann.
Weitere Fragen dazu haben wir nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn Berndt. Da gab es eine Frage zu Afghanistan. Ich weiß nicht, ob das auch der Folgekomplex ist von Herrn Fechner. Wir versuchen es mal, Herr Berndt.
Ja, hier ging es eher darum, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Taliban, um mehr Menschen abschieben zu können, haben Taliban-Vertreter ihre Arbeit im Generalkonsulat in Bonn aufgenommen und Nachbarn fürchten um ihre Sicherheit. Ist das BMI dazu im Gespräch mit Sicherheitsbehörden vor Ort?
Also dazu kann ich Ihnen ganz allgemein antworten, so wie das immer ist, dass die Sicherheitslage vor Ort von den Behörden vor Ort bewertet und beurteilt wird und die Bundesbehörden bei Bedarf unterstützen, insbesondere bei Beurteilung der Gefährdungsbewertung.
Vielleicht kann das Auswärtige Amt ergänzen. Werden Vertreter der Taliban in diplomatischen Vertretungen in Deutschland genauso behandelt wie Diplomaten aus anderen Ländern?
Ich möchte das vielleicht zu einer Richtigstellung nutzen. Die afghanischen Vertretungen werden weiterhin durch Personen geleitet, die von der Islamischen Republik Afghanistan vor dem Machtwechsel im August 2021 entsandt und in Deutschland akkreditiert wurden. Das Generalkonsulat in Bonn steht unter Aufsicht der Botschaft in Berlin.
Danke.
Dann, Herr Fechner, fragen Sie zu Afghanistan.
Genau, Frage an den Regierungssprecher, denn zahlreiche in Pakistan gestrandete afghanische Flüchtlinge haben einen Appell an den Kanzler und die gesamte Bundesregierung gerichtet, zu den deutschen Aufnahmezusagen zu stehen. Wie reagieren Sie auf diese Botschaft?
Herr Fechner, Sie wissen, dass wir offene Briefe oder Appelle prinzipiell nicht kommentieren.
Nachfrage, also kann man nicht damit rechnen, dass der Kanzler Kontakt aufnehmen wird?
Nein, die öffentlichen Appelle werden zur Kenntnis genommen, aber nicht kommentiert. Sie wissen, dass uns die Anliegen der Betroffenen, dass die ernst genommen werden. Wir wissen, dass die Situation vor Ort schwierig ist. Das Innenministerium und andere Häuser sind seit Wochen auch hier an dieser Stelle immer wieder bereit, die Details der Situation darzulegen. Und darüber hinaus gibt es keine Neuigkeiten.
Zu dem Thema eine Frage, Frau von Amorde, bitte. Moment, jetzt.
Ja, ans Auswärtige Amt. Herr Hinterseher, aus der Fraktionssitzung der Union in der vergangenen Woche ist ja kolportiert worden, dass mit Bezug auf die Taliban-Vertreter in Bonn Herr Wadefuhl das möglich gemacht habe, obwohl es aus Ihrem Haus von den Fachleuten große Bedenken gab. Trifft das zu?
Sie wissen, dass wir aus vertraulichen Sitzungen nicht berichten und wir würden es auch in diesem Fall so handhaben.
Aber meine Frage bezieht sich ja nicht auf die Sitzung, sondern auf den Fakt an solchen oder ob es sich um einen Fakt handelt.
Deswegen, weil Sie sagen, Sie beziehen sich auf etwas, was in einem Rahmen gesagt worden sein soll. Ich kann Ihnen sagen, dass wir das nicht weiter kommentieren.
Weitere Fragen zu dem Thema, Herr Gessner?
Ja, Herr Hinterseher, weil Sie sagten, die Afghanistan werde weiterhin durch Vertreter, die vor der Machtübernahme der Taliban ernannt worden seien, geleitet. Trifft es denn aber nicht zu, dass der aktuelle afghanische Generalkonsul in Bonn eine Person ist, die von den Taliban benannt wurde, und zwar verbunden mit der Aufforderung, der dann auch nachgekommen wurde, den vorherigen Generalkonsul aus dem Amt zu nehmen. Ist das falsch?
Es erlaubt mir auch noch mal die Einordnung. Die Position des Generalkonsuls ist derzeit nicht besetzt in Bonn. Das Generalkonsulat Bonn steht unter der Aufsicht der Botschaft in Berlin. Und das Auswärtige Amt steht natürlich mit der afghanischen Botschaft zu Statusfragen aller drei afghanischen Vertretungen in Deutschland in Kontakt.
Das heißt, es ist so, dass der bisherige Generalkonsul, ich weiß nicht, wie der Terminus technicus ist, abberufen wurde, jedenfalls nicht mehr in Bonn seine Geschäfte führen kann. Es gibt aber keinen neuen, in irgendeiner Weise akkreditierten Generalkonsul. Ist das richtig?
Ja, damit eine Person den Titel Generalkonsul tragen kann, muss er auch als solcher seine Exequatur von uns erhalten. Also da müssen wir unsere Zustimmung geben. Und das ist in dem Fall Hashim in Bonn nicht geschehen.
Danke.
Dann gab es da vorne noch eine Frage. Herr Kollege, bitte.
Ja. Herr Alexander Riedel von der KNA, eine Frage an Frau Koch. Es geht nochmal um die Afghanen mit Aufnahmezusage. Da gibt es ja das Angebot an diejenigen, die keine Perspektive haben, nach Deutschland kommen zu können. Können Sie schon sagen, wie viele dieses Angebot inzwischen angenommen haben?
Nein, da kann ich leider keine Zahlen nennen und auch keine Wasserstandsmeldungen jetzt zwischendurch geben. Tut mir leid.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann gehen wir noch mal zu Herrn Berndt. Mit zwei Fragen zum Wirtschaftsministerium. Die stelle anheim.
Ich mache zuerst mal die Frage nach dem Heizungsgesetz. Es gab da ja unterschiedliche Aussagen am Wochenende. Umweltminister Schneider hat in der ARD gesagt, ja, das Gesetz bleibt auf jeden Fall bestehen. Und dann hat Markus Söder im ZDF gesagt, nein, das Heizungsgesetz kommt weg. Wie steht denn das zuständige Wirtschaftsministerium jetzt eigentlich zu dem Gesetz? Was ist da jetzt eigentlich der Sachstand?
Ja, danke für die Frage. Also im Koalitionsvertrag ist ja vereinbart, dass wir das neue GEG technologieoffener, flexibler und einfacher machen wollen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck. Zentral sind für uns vor allem die Bezahlbarkeit und die Akzeptanz der Maßnahmen im Gebäudesektor. Wir werden so bald wie möglich einen Gesetzentwurf für das GEG vorlegen. Wir sind hier in intensiven Gesprächen, auch mit dem BMWSB, das neben uns ja der Co-Förderführer für das Gesetz ist. Wichtig ist, es gibt keine Vorfestlegung, sondern wir sind im intensiven Austausch. Und ja, ich muss Sie um Verständnis bitten, dass wir zu den Inhalten leider noch nichts sagen können. Da bitten wir Sie noch um ein bisschen Geduld.
Aber vielleicht können Sie sagen, Herr Söder sprach gestern von einer völligen Übersubventionierung in diesem Thema. Können Sie beziffern, in welcher Größenordnung denn momentan dieses Thema bezuschusst wird? Wie viel Geld steht zur Verfügung?
Das kann ich momentan nicht beziffern und die Aussage von Herrn Söder würde ich von dieser Seite auch nicht kommentieren.
Herr Packhoff zum Heizungsgesetz.
Ja. Ja, der wirtschaftspolitische Sprecher Andreas Lenz der Unionsfraktion hat gesagt, er erwartet noch im November Eckpunkte zum Gebäudeenergiegesetz. Ist das auch Ihr Zeitplan?
Wie gesagt, zum Zeitplan kann ich leider auch noch nichts sagen. Wir sind in sehr intensiven Gesprächen in der Bundesregierung, vor allem mit dem BMWSB. Und sobald es da was zu verkünden gibt, machen wir das natürlich gerne.
Herr Rinke.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage, weil es ja ein bisschen verblüffend ist, dass es so unterschiedliche Aussagen innerhalb der Bundesregierung gibt, was jetzt passiert oder was nicht passiert. Also wenn in einem Gesetz sich nicht viel ändert und es doch sehr entschieden geändert werden sollte, deswegen vielleicht nochmal eine Frage ans Umweltministerium. Wie sich denn diese Äußerung von Herrn Schneider erklärt, wenn es laut Wirtschaftsministerium keine Vorfestlegung gibt?
So unterschiedlich sind die gar nicht. Also was der Minister ja gesagt hat, ist, wir wollen beim Ambitionsniveau, wollen wir da bleiben und die Umsetzung erleichtern.
Darf ich nochmal fragen, was heißt Ambitionsniveau? Das ist die Höhe der zugeförderten...
Nein, gar nicht um Förderung, sondern das, was den Anteil der erneuerbaren Energien angeht. Aber der Weg dahin ist immer... Flexibilität signalisiert worden.
Dann hat Herr Packhoff noch mal eine Frage zu dem Thema.
Vielleicht darf ich noch mal ein bisschen für Aufklärung sorgen. Wir haben hier noch nicht mal ein Eckpunktepapier vorliegen. Es gibt keinen Gesetzentwurf. Die Häuser stimmen sich ab. Sie sind also in einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt der politischen Debatte. Und insofern, glaube ich, muss man den Raum jetzt erstmal den Häusern überlassen. Federführend ist das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium. Und deswegen ist, glaube ich, diese Abstimmung jetzt erstmal nötig, ehe wir konkrete Regierungsmaßnahmen besprechen können.
Herr Packhoff.
Ja, dann jetzt noch mal eine Nachfrage an Frau Dr. Queck. Frau Rudolph sagte gerade, der Anteil der Erneuerbaren, also die 65%, sollen bleiben. Ist das auch Ihre Position?
Ich kann mich da leider nur wiederholen. Wir müssen noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir schauen uns das an. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg und in Diskussionen. Und sobald wir da was zu verkünden haben, machen wir das natürlich sehr gerne. Aber insgesamt kann ich sagen, das natürlich verständlich ist, dass der Umweltminister sich auch dafür ausspricht, dass im Gebäudesektor ehrgeizige Klimaziele erfüllt werden. Und das Ziel teilt eben auch Ministerin Reiche.
Haben wir noch weitere? Herr Jessen.
Dann möchte ich da doch noch mal nachfragen, Frau Rudolph, wenn Sie sagten, beim Ambitionsniveau solle es bleiben. Ist das denn jetzt die Position Ihres Ministers? Ja, aber hat der Anlass für die Auffassung, dass das auch die Position der gesamten Bundesregierung, vor allem des Wirtschaftsministeriums ist?
Na, das kann ich natürlich so. Also nochmal zurück, es ist in Erarbeitung. Die Aussagen des Ministers zielen eben, dass die Ambitionsziele beibehalten werden. Und alles Weitere werden wir dann sehen.
Das heißt, dann ist doch ein potenzieller Widerspruch zu einer möglicherweise anderen Auffassung der Wirtschaftsministerin nicht ausgeschlossen, richtig?
Ich würde in dem Moment ehrlicherweise eher sagen, wir sind da dran, das auszuarbeiten. Und also ich sehe das jetzt nicht so weit auseinander, aber das ist meine persönliche Meinung.
Weitere Fragen zum Heizungsgesetz haben wir nicht. Dann hat Frau Koch noch mal eine Nachlieferung zu den Uiguren. Sekunde.
Genau, die Kolleginnen und Kollegen waren aufmerksam. Also es ist so, dass kein Abschiebestopp im Sinne des Paragraphen 60 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz für Uigurinnen und Uiguren in die Volksrepublik China existiert. Der aktuelle Leitsatz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sieht für die Entscheidungspraxis zum Herkunftsland China für Uigurinnen und Uiguren vor, den Schutz im Regelfall zuzuerkennen.
So. Gibt es da jetzt noch Nachfragen? Herr Fechner, ja. Also Moment. Entschuldigung, schon wieder falsch.
Genau, vielen Dank. Ja, der entsprechende Landkreis in Niedersachsen hat sich darauf berufen, nur die Vorgaben des BMAF umgesetzt zu haben. Sieht das BMI denn in den Vorgaben Nachbesserungsbedarf?
Naja, wie ich gerade ausgeführt habe, wird der Schutz im Regelfall zuerkannt. Das bedeutet auch, dass es Ausnahmen geben kann. Und dann ist es vom Ablauf her so, auch das haben wir hier schon mehrfach ausgeführt, für Abschiebungen, Rückführungen sind die Länder originär zuständig. Das heißt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge trifft eine Entscheidung. Die muss in diesem Fall dann so ausgefallen sein, dass kein Schutz zuerkannt wurde. Und das Bundesland, in dem die Person dann aufhältig ist, kann die Person dann rückführen in das Herkunftsland.
Vielen Dank.
Herr Wilb hat jetzt auch noch mal eine Frage zu dem Thema. Herr Wilb.
Ja, und zwar sind denn in der Vergangenheit schon Menschen abgeschoben worden nach China? Und weiß man etwas über deren Schicksal?
Also das müsste ich rausfinden, ob wir das überhaupt nachhalten als Statistik. Da müsste ich genauer schauen, weil, wie gesagt, die Bundesländer sind zuständig für Rückführung.
Weitere Fragen zum Thema Uiguren haben wir jetzt nicht. Dann gehen wir noch mal zu Herrn Bernd, der noch eine weitere Frage ans Wirtschaftsministerium hat.
Ja, vielen Dank. Ist es zutreffend, dass Wirtschaftsministerin Reiche Anfang Oktober an einem Treffen in Seefeld teilgenommen hat, das von Sebastian Kurz und Karl Theodor zu Guttenberg organisiert wurde?
Ja, dazu kann ich nur sagen, dass wir hier nur zu dienstlichen Terminen der Ministerin informieren und in dieser Funktion kann ich dazu nichts sagen oder habe ich nichts mitzuteilen.
Aber es gibt auch Berichte, dass an diesem Treffen auch andere Minister teilgenommen haben. Das Magazin Profil meldet, dass auch Griechenlands Verteidigungsminister seine Teilnahme angekündigt hatte. Kann man so ein Treffen, wo Minister anwesend sind, dann noch als privat deklarieren?
Ich kann mich da auch nur wiederholen. Wir können uns hier nur zu den dienstlichen Terminen der Ministerin äußern und uns liegt keine Kenntnis vor, dass es da einen dienstlichen Termin gegeben hat.
Hier vorne, Frau Kollegin, Sekunde bitte.
Weist das zu, dass der griechische Verteidigungsminister selbst das angekündigt hat, online, dass das keine private, sondern eine dienstliche Angelegenheit war?
Da müssten Sie sich bitte an den griechischen Minister wenden.
Die Frage ist, dass das aus Griechenland, also von der griechischen Seite, war keine persönliche oder keine nicht dienstliches Treffen. Er hat das als, ich brauche keine Antwort vom griechischen Verteidigungsministerium. Ich möchte eine Frage von.
Genau, ich kann nichts dazu sagen, an was für einer Funktion der griechische Ministerpräsident dort gewesen ist. Ich kann nur sagen, dass Frau Reiche nicht in dienstlicher Funktion an diesem Treffen teilgenommen hat.
Herr Jessen hat noch mal eine Nachfrage.
Können Sie uns denn dann die Kriterien dafür nennen, warum die Teilnahme von Frau Reiche keine dienstliche Veranstaltung gewesen ist, wenn wie gehört, andere Teilnehmer in vergleichbarer politischer Position dies sehr wohl als politischen Termin wahrgenommen haben. Wie geht das, dass beim einen Minister es dienstlich ist und bei seiner Amtskollegin in durchaus vergleichbarer Position dies nicht dienstlich ist? Wie geht das? Was sind die Kriterien dafür?
Auch da, ich kann mich nur wiederholen, ich kann nichts dazu sagen, in was für einer Funktion der griechische Ministerpräsident, ob dienstlich oder privat, an welcher Veranstaltung auch immer teilgenommen hat. Ich kann nur wiederholen, Frau Ministerin Reiche hat nicht in dienstlicher Funktion an dieser Veranstaltung teilgenommen.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann ist Herr Kasser dran. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Sie hatten eine Frage zum Verteidigungsministertreffen im G5-Format.
Herr Müller, der britische Verteidigungsminister hat unseren Kollegen gesagt, dass es einen Verteidigungsminister am Freitag in Berlin geben soll. Können Sie da das bestätigen und Einzelheiten nennen?
Wir haben am Freitag ein sogenanntes Group of Five-Treffen. Das ist das Format, was der Bundesminister vor einem Jahr ins Leben gerufen hat. Und hier werden sich die fünf Verteidigungsminister in Berlin wieder im Bänderblock nach zum einjährigen Bestehen quasi treffen und über die aktuellen Themen reden. Natürlich zuallererst Ukraine-Unterstützung, aber auch generell Sicherheitslage, Bedrohungslage in Europa und wie Europa und wie dieses Fünfer-Team entsprechend Impulse setzen kann für die aktuellen Herausforderungen.
Herr Kassel, dann machen Sie ruhig bitte weiter. Sie hat noch eine zweite Frage zum Thema KI. Da müssen Sie mal bitte sagen, welches Ministerium?
Genau, andere Themen an Herr Cornelius. Also in den USA und China gibt es immer mehr Sorgen um eine mögliche KI-Blase. Ist der Bundeskanzler davon besorgt und gibt es in die Bundesregierung Arbeit oder Überlegungen an diese Themen gerade?
Der Bundeskanzler äußert sich nicht zu Marktentwicklungen, um auch keinen Einfluss auf Marktentwicklungen zu nehmen. Und die Bundesregierung beobachtet prinzipiell Marktentwicklungen intensiv, aber äußert weder Besorgnis noch Zuversicht. Insofern kann ich Ihnen dazu keine konkrete Auskunft geben.
Weitere Fragen haben wir dazu nicht. Dann ist Herr Packhoff noch mal dran, bitte. Sie haben eine Frage zum Haushalt.
Genau, und zwar an das Raumfahrtministerium.
Jetzt muss ich mal den richtigen Knopf finden hier. Was ist das? Suchen Sie nach hinten. Gut.
Wir müssen mal anbauen. Vielleicht setzen wir uns umgekehrt. Sie gehen hier hoch und wir gehen da runter.
Ja. Genau. Am Ende dieses Monats findet ja die ESA-Ministerratskonferenz statt. Können Sie da jetzt schon sagen, welche finanzielle Zusage Deutschland da machen wird, was das künftige ESA-Budget angeht?
Wie Sie gerade gesagt haben, findet die ja in der Zukunft statt und ist auch noch die Bereinigungssitzung. Ich kann das jetzt nicht vorwegnehmen.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Erwarten Sie denn in der Bereinigungssitzung diese Woche, dass der jetzt vorgesehene ESA-Beitrag aufgestockt wird?
Also ich würde mich ungern jetzt dazu vorweggehend äußern, ehrlich gesagt. Einen Augenblick bitte. Das ist immer so eine Sache, wenn man von hinten kommt. Ich kann Ihnen sagen, dass die für die ESA-Mittel das vorgesehene Budget für die Jahre 25 und 26 ausreichend ist, um die finanziellen Beitragsverpflichtungen, die sich aus den bereits bestehenden Beteiligungen und den neuen Beteiligungen ergeben, erfüllen zu können. Bereits mit diesen Mitteln ist Deutschland größter Beitragszahler der ESA.
Okay, aber Sie können nicht zu einer möglichen Aufstockung sagen?
Nee, kann ich nicht vorwegnehmen, bevor das stattgefunden hat.
Haben wir weitere Fragen zu dem Thema? Gibt es noch Fragen sonst ans Forschungsministerium? Haben wir nicht. Dann machen wir weiter mit Herrn Rinke.
Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema Nexperia und die Chip-Versorgung. Da hat es ja jetzt zuletzt leichte Entspannung gegeben in den Kontakten auch zwischen USA und China und den Äußerungen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie dieses Thema jetzt für die deutsche Autoindustrie für gelöst halten oder noch an irgendeiner Stelle Probleme für deutsche Unternehmen sehen?
Also erstmal ist es ja eine sehr erfreuliche Nachricht, dass die Chip-Lieferungen von Nexperia Berichten zufolge ja wieder angelaufen sind. Wir haben natürlich auch zur Kenntnis genommen, was von Seiten der EU-Kommission dazu kommentiert wurde. Das begrüßen wir alles sehr. Wir müssen die Lage aber natürlich weiter genau beobachten und stehen dazu auch weiterhin mit den Unternehmen und auch mit der Europäischen Kommission, die da ja auch die Gespräche führt, im Austausch.
Zu dem Thema Herr Delms.
Ja, Frau Queck, auch nochmal zu dem Thema, ist denn, haben Sie denn schon irgendwelche Erkenntnisse, ob Nexperia jetzt schon diese Chips wieder liefert? Sind Sie da in Kontakt mit Automobilkonzernen? Haben Sie da irgendwas gehört?
Also Sie können sicher sein, dass wir da in Kontakt mit den unterschiedlichsten Unternehmen sind und da sehr, sehr eng im Austausch stehen. Und ich glaube, ich kann da auf die Presseberichterstattung ja auch verweisen, die es schon am Samstag, glaube ich, zum ersten Mal gab, wo Unternehmen selber von sich aus eben mitgeteilt haben, dass die Chiplieferungen wieder angelaufen sind.
Eine Nachfrage, halten Sie denn das Problem jetzt damit gelöst oder was für Lehren ziehen Sie eigentlich aus diesem ganzen Vorgang? Also würden Sie jetzt die Autobetriebe vielleicht anhalten, zu sagen, vielleicht sollten Sie sich einen neuen Zulieferer, nach einem neuen Zulieferer umgucken, oder ist das jetzt im Grunde genommen, vertraut man darauf, dass Nexperia jetzt ganz regulär wieder liefert?
Also wir nehmen erstmal jetzt eben diese sehr erfreuliche Nachricht zur Kenntnis und ansonsten, ich glaube, meine Kollegin hat sich ja letzte Woche auch schon sehr umfangreich dazu geäußert, da möchte ich auch gerne nochmal drauf verweisen, ist klar, dass dieser Vorfall jetzt wieder gezeigt hat, dass wir alle gut daran tun, unsere Lieferketten zu diversifizieren, gerade auch im Bereich der Mikroelektronik, gerade auch im Bereich der Rohstoffe, und die Bundesregierung unterstützt da, wo sie nur kann. Und wir haben ja jüngst auch zum Thema Mikroelektronik eine Mikroelektronikstrategie im Kabinett verabschiedet.
Weitere Fragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann ist Herr Blank noch mal dran, bitte.
Ja, Herr Cornelius oder Herr Hinterseher, gibt es mittlerweile schon einen Termin für die geplante Wiederaufbaukonferenz für den Gazastreifen, den Deutschland ja zusammen mit Ägypten organisieren wollte?
Hier ist dazu kein Termin bekannt.
Und
Sie? Ja, ich meine, die Bundesregierung hat ja immer wieder betont, dass sie beim Thema Wiederaufbau in Gaza wichtige und substanzielle Beiträge leisten kann und möchte. Das Thema ist sicher eine der zentralen Fragen für die Zukunft Gazas und natürlich ein hochkomplexer Prozess insgesamt, der viel Vorbereitung erfordert. Die Bundesregierung, also das Auswärtige Amt, aber auch das BMZ sind bereit, sich bei der Wiederaufbaukonferenz substanziell einzubringen. Und wie gesagt, die Vorbereitung und Koordinierung selbst zwischen A und B und Z mit unseren Partnern und auch zur Terminierung läuft weiterhin. Das ist der Stand der Dinge.
Und darf ich nachfragen, warum es so lange dauert, bis dieser Termin dann steht?
Ich kann Ihnen keinen Termin nennen, weil er mir nicht bekannt ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass es laufende Absprachen gibt. Und sobald sich dort etwas manifestieren sollte, verfestigen sollte, würden wir dazu natürlich entsprechend kommunizieren.
Hätte ja sein können, dass es schwierig ist, mit Ägypten einen Termin zu finden oder so. Aber das ist nicht das Problem.
Habe ich Ihnen heute nichts dazu mitzuteilen.
Weitere Fragen dazu haben wir auch nicht mehr. Dann kommt Herr Rinke dazu und den Neufall. Kommt Herr Jessen erst einmal dran, bitte.
Frage ans Verteidigungsministerium. Herr Müller, trifft es zu, dass die Bundesregierung den Ankauf von sogenannten Kamikaze-Drohnen beim israelischen Rüstungsunternehmen Elbit erwägt?
Nun, wir hatten ja hier, ich glaube, letzte Woche unterrichtet, wir haben aktuell ein Zertifizierungs-Qualifizierungsprogramm zu sogenannter LMS, wo wir uns aber nicht zu den Herstellern äußern, die wir dort quasi gerade betrachten. Wenn dieses Zertifizierungs-Qualifizierungsprogramm abgeschlossen wird, wir planen so Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann werden wir über das Parlament entsprechende Bestellungen auslösen für Hersteller, für Systeme, die sich bewährt haben, die Anforderungen der Truppe entsprechend gewährleisten, also die diese Bedarfe decken können. Und dann werden wir die Öffentlichkeit informieren. So machen wir es immer. Also quasi erst das Parlament und danach die Öffentlichkeiten da über die bekannten Formate.
Trifft es zu, dass das Volumen der ja, wie Sie dann doch bestätigt haben, geplanten Anschaffung solcher Drohnen bei etwa 700 Millionen Euro liegt und dass in Bezug auf zum Beispiel deutsche Hersteller die Sorge da ist, dass deren Lieferung zu lange dauern würde und man deswegen auch über die Grenzen guckt?
Also Beträge kann ich aktuell nicht bestätigen und auch Spekulationen oder Kommentare von außerhalb zu deutschen oder nicht deutschen Herstellern mag ich gar nicht kommentieren. Wir haben aktuell dieses Zertifizierungsprogramm. Dort durchlaufen alle Hersteller die gleichen Verfahren und nur Produkte, die sich bewähren. Dabei ist es egal, wo die herkommen. Produkte, die sich bewähren und wo dann auch die entsprechenden Verträge geschlossen werden können, wo Lieferzeiten berücksichtigt werden, wo Qualitätssicherung ein Thema ist. Wenn das alles passt als Paket, dann legen wir es dem Parlament vor, dann beschaffen wir. Und was so die Diskussion innerdeutsch nicht oder außerhalb betrifft, ich meine, wir haben ja jede Woche aktuell zwischen 5 und 15 Beschaffungsvorhaben, die wir ja auch breit kommunizieren. Und Sie sehen ja auch dort an diesen Listen, dass dort auch im hohen Maßstab deutsche Firmen beteiligt, betroffen sind. Und ich glaube, die Diskussion greift zu kurz, wenn wir sagen würden, wir beteiligen deutsche Rüstungsindustrie nicht. Ich glaube, wir erleben hier aufgrund der Bereichsausnahme, die wir haben und aufgrund des Plans, die Bundeswehr mit dem auszustatten, was sie wirklich benötigt. Ich glaube, da haben wir also in allen Kategorien, in allen Dimensionen massiven Nachholbedarf und kaufen da, wo es sinnvoll ist, wo sich die Produkte bewähren, was wir brauchen. Und da ist die deutsche Rüstungsindustrie maßgeblich mit von betroffen.
Weitere Fragen dazu haben wir nicht. Dann ist Herr Delfs nochmal dran.
Ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Und zwar gehen Sie eigentlich davon aus, dass der Finanzminister und Vizekanzler bei seiner China-Reise auch den chinesischen Präsidenten trifft?
Ja, zu den laufenden Planungen für eine mögliche Fortsetzung des hochrangigen deutsch-chinesischen Finanzdialogs hatten wir uns ja hier schon geäußert. Da kann ich im Moment ehrlich gesagt nichts hinzufügen. Sie wissen, dass das ein etabliertes Format ist der beiden Finanzminister, die auch beide Seiten Fortsetzungen wollen. Aber wie üblich könnten wir hier Reisen an, wenn wir die Daten feststehen und dann können wir das machen. Das ist derzeit nicht der Fall.
Okay. Gut.
Gut. Dann habe ich noch mal Herrn Rinke.
Ja, ich hätte ganz gerne eine Frage gestellt ans BMAS, vielleicht auch Herrn Cornelius. Es geht um das Thema Bürgergeld. Herr Lindemann hat am Wochenende gesagt, dass er auf eine endgültige Einigung jetzt in der Regierung bis zum Koalitionsausschuss am Donnerstag hofft. Teilen Sie diesen Optimismus und können Sie sagen, woran das eigentlich jetzt nochmal gehakt hat? Es gab ja eigentlich im Koalitionsausschuss eine Grundsatzeinigung über die Reform.
Ja, richtig, dem kann ich mich nur anschließen. Es gab eine Grundsatzeinigung. Es ist klar, dass da noch an einzelnen Stellen vielleicht nachgearbeitet wurde. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, denke ich, sehr bald eine Ressortabstimmung haben und die bleibt dann abzuwarten.
Und das heißt vor Donnerstag?
Also wie üblich werde ich keine Stellung dazu nehmen, wann was passiert. Das bleibt abzuwarten.
Darf ich da mal nachfragen?
Ja, aber der Bank hat ja auch drei, deshalb haben Sie auch
die Frage zum, also die Verbindung zum Donnerstag erschließt sich ja jetzt gerade nicht, weil der Entwurf liegt im BMS, der ist jetzt weiter ausgearbeitet, jetzt in der Feinheit noch nachjustiert worden und wird dann zeitnah in die Frühkoordinierung gehen. Und Koalitionsausschuss ist eine Parteiangelegenheit, die vor dem Gesetzgebungsverfahren steht. Und insofern war es ja bereits im Koalitionsausschuss und ist dort auch geeint.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, inhaltlich. Es gibt Berichte, dass es an der Frage hängt, ob man die Ukrainer jetzt wirklich aus dem Bürgergeld oder der neuen Grundsicherung herausnehmen sollte oder nicht, weil man festgestellt hat, dass die dann nicht mehr von den Jobcentern betreut werden können. Ist das der Knackpunkt, an dem das jetzt in den letzten Tagen und Wochen hängt?
Also ich werde jetzt hier keine Stellung nehmen zu inhaltlichen Punkten, aber das wäre mir auch gänzlich neu.
Herr Wilb?
Anderes Thema.
Achso, Entschuldigung. Nee, dann sind Sie noch nicht dran, Herr Wilb. Dann nehme ich Sie noch mal hinten drauf. Und dann, das Thema jetzt war soweit abgeschlossen. War es. Dann machen wir noch mal mit Herrn Fechtner weiter, bitte.
Vielen Dank. Der israelische Botschafter wirft China vor, die Hisbollah zu unterstützen und jetzt aufzurüsten. Hat die Bundesregierung dazu eigene Erkenntnisse?
Ich glaube, die Kommentare des israelischen Botschafters müssen wir nicht weiter kommentieren.
Aber es ging ja um eigene Erkenntnisse. Wissen Sie da irgendwas in irgendeiner Hinsicht?
Ich habe zu diesem Vorgang keine eigenen Erkenntnisse mehr.
Dazu gibt es keine Fragen. Dann ist Herrn Delfs eingefallen, was er fragen wollte.
Genau, richtig. Herr Hinterseher, es geht um China bzw. Taiwan. Da gibt es ja, ich glaube letzte Woche hat ein taiwanesischer Vize, also ein hochrangiger Regierungsmitglied, eine Rede in Brüssel, glaube ich, gehalten oder Straßburg vom EU-Parlament. Jetzt gibt es ja heute auch noch Auftritte von einem ehemaligen taiwanesischen Staatspräsidenten, glaube ich, oder Staatspräsidentin. Und da gibt es offenbar auch Verärgerung in China drüber. Befürchten Sie da eigentlich, dass das möglicherweise sich negativ auswirken könnte auf die deutsch-chinesischen Beziehungen?
Ich glaube, dazu hatte sich am Freitag auch mein Kollege hier geäußert. Es geht um eine private Reise einer Privatperson nach Deutschland auf Einladung der Zivilgesellschaft. Und insofern ist das von unserer Seite nicht weiter zu kommentieren, denn es gibt keine Termine mit Regierungsvertreterinnen oder Vertretern.
Genau. Aber Sie können ja trotzdem die Befürchtung haben, dass China, offenbar ist er immer sensibel bei dem Thema, fürchten Sie da irgendwelche negativen Auswirkungen?
Wir sind mit der chinesischen Seite, auch dazu hatten wir letzte Woche gesprochen, in Kontakt. Unter anderem hatte der Außenminister mit seinem chinesischen Amtskollegen ein Telefonat. Das heißt, all diese Themen, die im bilateralen Verhältnis, aber auch internationale Themen angehen, besprechen wir vertraulich mit der chinesischen Seite.
Vielen Dank. Ich habe jetzt noch auf der Liste Herrn Wilb und Herrn Rinke. Ich würde mit Herrn Wilb weitermachen.
Ja, herzlichen Dank. Der Bundeskanzler hat ja morgen bekanntermaßen einen sehr runden Geburtstag. Und er selbst hat ja, glaube ich, dazu gesagt, dass er diesen Tag im Wesentlichen begehen wird wie jeden anderen Arbeitstag. Aber was ist denn mit heute Abend? Wird er reinfeiern oder wie gedenkt er, in diesen Tag gewissermaßen zu starten? Und die Nachfrage noch. Er ist ja dann seit Adenauer der Erste, der 70 ist im Amt. In den USA ist das ja durchaus üblich, bei uns ja offensichtlich eher die Ausnahme. Wie bewertet das der Bundeskanzler?
Ja, der Bundeskanzler feiert morgen tatsächlich den Geburtstag am Abend mit seiner Familie und tagsüber wird er einen normalen Arbeitstag haben mit Fraktionssitzungen, mit einem öffentlichen Termin, mit sehr vielen internen Terminen. Er wird heute Abend auch privat mit seiner Frau nicht hineinfeiern. Ich glaube, ab einem gewissen Alter wächst man aus dieser Wunsch hineinzufeiern auch heraus. Der Bundeskanzler gibt jetzt diesem Datum keine größere Bedeutung. Wir haben tatsächlich ja auch ein paar Zitate von ihm, die Sie gerne im Bundespresseamt abfragen können bei den CVDs, wie er das einordnet, und dem habe ich da nichts mehr hinzuzufügen.
Herr Fechner zu dem Thema. Entschuldigung, jetzt.
Ja, vielleicht noch die passende Frage dazu. Ist der Kanzler eigentlich Mitglied der Seniorenunion?
Der Bundeskanzler ist Vorsitzender der CDU Deutschlands, als ich es jetzt so mal geguckt habe. Und ich glaube, das umfasst alle Untergruppierungen der Partei.
Weitere Fragen zum Geburtstag des Kanzlers haben wir nicht. Dann wäre Herr Rinke noch mal dran.
Herr Cornelius, bleiben wir beim Kanzler. Es gab gestern einen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass die Bundesregierung anscheinend nicht weiß, wem das Bild gehört, das Kunstwerk, was hinter dem Schreibtisch des Kanzlers in seinem Büro hängt. Können Sie das bestätigen?
Nein, die Bundesregierung hat, was dieses Kunstwerk angeht, das Herbst des Runengespinst von Anselm Kiefer, einen Leihvertrag geschlossen mit einem Leihgeber, und dieser Leihgeber ist verfügungsberechtigt. Er kann also ein Kunstwerk, dieses Kunstwerk verleihen, ist leihberechtigt, und insofern haben wir da keine Zweifel, dass das ein ordnungsgemäßer Rahmen ist, in dem dieses Bild ins Kanzleramt gelangt. Das ist übrigens ein sehr übliches Verfahren. Sie wissen ja, im Kanzleramt hängt sehr viel moderne Kunst, auch sehr viel deutscher Künstler, hochwertige Kunst, häufig von privaten Leihgebern. Das ist also eine Art Standardfall, dass man über solche Verträge die Ausleihe regelt.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, Sie haben jetzt gesagt, dass er verfügungsberechtigt ist, das hoffe ich, sonst hätte er das nicht verleihen dürfen, aber das klärt ja noch nicht die Eigentümerschaft, also wem das Bild gehört.
Da müssten Sie sich an die Stiftung wenden, weil diese Stiftung dann auskunftsfähig ist. Häufig ist es ja auch so, dass Eigentümer nicht in Erscheinung treten möchten, aber die Rechtmäßigkeit der Leihgabe ist gesichert.
Aber der Kanzler weiß, wem es gehört. Darum ging es ein bisschen. Das könnte ja auch sein, ich erfinde jetzt was, russischer Oligarch oder andere Leute, denen das Bild gehört.
Will ich jetzt nicht drüber spekulieren. Der Kanzler kennt den Künstler, Anselm Kiefer, persönlich. Die haben auch über dieses Kunstwerk geredet. Ich glaube, dass das Ganze seinen rechtmäßigen Rahmen hat.
Herr Will.
Dazu noch mal eine Nachfrage. Hat der Kanzler das Bild eigentlich selbst ausgesucht? Und gibt das so die Stimmung wieder in der Regierungskoalition?
Ja, das ist ein sehr intensives Bild, ein sehr aussagekräftiges Bild mit sehr viel historischer Tiefe. Ich finde die Analogie zu knapp, die Sie gerade ansprechen, fast schon geradezu platt, wenn ich das sagen darf, weil dieses Bild deutlich mehr aussagt. Und Anselm Kiefer ist vielleicht einer der renommiertesten Künstler Deutschlands oder der deutschen Herkunft.
Die Frage war offen formuliert, möchte
und,
ich mal
an dieser Stelle sagen. Ich will es auch offen
ich habe da
antworten.
Nichts reininterpretiert, das haben Sie jetzt selbst gesagt.
Naja, ich habe da reininterpretiert, dass es wirklich ein Kunstwerk ist, das sehr, sehr viel Tiefe und Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Das hat eine Intensität und da ich die Freude habe, das Bild häufig zu sehen, muss ich sagen, ist bereichert.
Gut, dann schließen wir damit ab. Dann hat das BMVG noch eine Nachreichung.
Genau, ich habe eine Nachreichung zum Einsatz der Flugbereitschaft. Herr Blank hatte vorhin gefragt und die Gründe für den Ausfall, Herr Blank, Ihre Frage, sind ein Defekt der Vereisungsschutzanlage beim A350 bei der Bereitstellung. Und wenn Sie über die Langstrecke nach Südamerika wollen und über den entsprechenden Ozean, dann ist das ein Defekt, wo man kein Risiko eingeht. Deswegen ist dieser A350 nicht kurzfristig zur Verfügung gestanden. Wir haben einen weiteren A350 im politisch-parlamentarischen Flugbetrieb gehabt. Und der dritte war in der planbaren Instandsetzung. Sie wissen, dass die Luftfahrzeuge regelmäßig dann entsprechende Checks durchlaufen müssen. Das ist auch europäisches Luftfahrtrecht. Damit waren die A350 gebunden und die A321 sind eben auf diese Langstrecke auch nicht ausgelegt, selbst in der Long-Range-Version. Wenn man sich die Strecke anschaut, ich habe gerade mal den Großkreisrechner aufgemacht, dann ist man allein bei direkter Verbindung bei 6.000 nautischen Meilen, also ca. 11.000 Kilometer, mit entsprechenden Routings wahrscheinlich eher bei 12.000 Kilometer. Das machen die A321 nicht. Wenn sie dann extra Tankstops einlegen müssen, wahrscheinlich vom Routing so Lissabon oder sowas, dann würden sie aus dem Flugdienst in Ruhezeiten kommen, würden noch mehr Zeit aufbauen für den Flug. Deswegen ist der Einsatz eines Mittelstreckenflugzeuges für diese Langstrecke einfach auch flugbetrieblich nicht sinnvoll und nur mit erheblichen dann Reserve-Crews, Spare-Crews, verstärkten Crews möglich. Und deswegen gab es hier eine ganz enge Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt. Das war absolut reibungslos, wurde mir noch gerade mal bestätigt. Und deswegen wurde auf diese letzt gewählte Option zurückgegriffen.
Nochmal Herr Blank.
Ich wollte nur dazu anmerken, dass der Außenminister oder beziehungsweise seine Vorgänger mehrfach mit kleineren Flugzeugen mit Tankstops geflogen ist. Deswegen verwundert es, dass es jetzt im Moment nicht quasi nicht machbar erscheint.
Ja, ich habe ja gerade die verschiedensten Gründe aufgezählt, was danach kommt. Ich kann zwar einen Tankstopp einlegen, aber dann verzögert sich nicht nur die gesamte Reise, sondern dann brauchen Sie auf einmal auch eine zweite Crew. Und aus dem Stegreis heraus sofort zwei Crews aufzutreiben, die Sie vielleicht noch vorschatteln müssen, ist dann eben flugbetrieblich gar nicht möglich. Deswegen gab es eine enge Abstimmung und eine Lösung, die für das Außenministerium absolut praktikabel war, wurde gezogen. Und damit haben wir im Grunde auch die Lösung geschaffen, indem wir unten auch dann eine Global zur Verfügung stellen konnten.
Vielen Dank.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Wir haben noch 2 Minuten und 2 Fragen. Frau Kollegin,
Frage an Herrn Cornelius. Am Freitag trifft sich der Bundeskanzler mit dem Präsidenten von Zypern. Gibt es danach eine Pressebegegnung? Am 13 Uhr ist das.
Jetzt kommt ein Freitag. Üblicherweise gibt es hier auch immer Pressebegegnungen. Und übrigens auch nur als Hinweis, die Stahlgipfel ist wirklich wegen Zeitgründen ausgefallen. Ich habe hier und da Kritik gehört und muss wirklich sagen, wir planen immer Pressebegegnungen ein. Und so ist auch am Freitag eine Pressebegegnung vorgesehen.
Nachfragen zu dem Thema haben wir nicht. Dann noch einmal Herr Rinke, bitte.
Ja, ganz kurze Frage an Herrn Cornelius. Am Mittwoch ist ja noch ein Pharma-Dialog im Kanzleramt. Können Sie uns sagen, ob da auch Vertreter der Chemieindustrie teilnehmen Und da schließt sich natürlich auch die Frage an, wird es dann danach auch eine Pressebegegnung geben?
Ich glaube, der Termin am Mittwoch ist ein interner Termin. Das ist kein Termin lassen Sie mich das checken, dass ich nichts Falsches sage. Ich kann ja auch gerne nachreichen. Also es ist ein interner Termin, der jetzt auch mehr dem Informationsaustausch dient, wie das häufig der Fall ist. Und bei diesen Terminen ist keine Pressebegegnung vorgesehen.
Und Chemieindustrie, nimmt die da
kann ich nicht sagen.
Dazu, Herr Kollege. Es
gibt Überschneidungen der Industrien. Die ja?
Wir sind eigentlich durch. Wenn Sie wirklich ganz schnell, dann machen wir das. Das schaffen wir noch. Und dann ist aber auch...
Dankeschön. Eine Reaktion. Also Herr Cornelius, Bundespräsident hat den algerischen Staatspräsidenten um eine humanitäre Geste gebeten für die Begnadigung des Schriftstellers Boualem Sensal gebeten. Was erwarten Sie von Algerien? Glauben Sie, dass da etwas gemacht könnte?
Mir ist der Vorgang bekannt. Ich möchte da nicht in den Vorgang eingreifen. Der Bundespräsident hat seine Erwartungen, seine Bitte auch formuliert. Und das Bundespräsidialamt hat dazu auch kommuniziert. Bitte ich also dort nachzufragen.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Danke unseren Gästen und schließe diese Regierungspressekonferenz und wünsche noch eine schöne Woche. Tschüss.
I'm taking lots of pictures.